Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Hallo Friederike.
Hallo Steffen.
Worüber wollen wir denn heute reden?
Heute wollen wir uns mit Verbrechen befassen, die noch nicht begangen worden sind.
Oh, also im Sinne von, wir haben Ahnung, dass ein Verbrechen geschieht oder ob es angekündigt wird, meinst du das?
Das geht in die richtige Richtung.
Denn heute heißt unsere Sendung Drohungen. Wann sind die eigentlich gefährlich? Fragezeichen.
Das hast du jetzt richtig schön gesagt.
Ja, wie diktiert für ein Sekretariat?
Zum Beispiel.
Also es soll um Äußerungen von Personen gehen, die etwas ankündigen, was potenziellen Schaden bedeutet.
Genau. Also ganz einfach gesagt, geht es darum, vor welcher Drohung muss ich Angst haben?
Genau.
Und welcher nicht? Und das ist ja eine Fragestellung, die uns in der forensischen Psychiatrie vor allem im Gutachtenskontext sehr oft begegnet. Da sollen wir uns zur Ausführungsgefahr der Drohungen äußern.
Vielleicht müssen wir das ein bisschen erklären.
Ja.
Es gibt tatsächlich im Kanton Zürich die Möglichkeit, jemanden zu inhaftieren aus der Angst heraus, er könne die in einer Drohung steckende Ankündigung wahrmachen. Das ist die Ausführungsgefahr.
Das ist jetzt viel unkomplizierter.
Nein, also das ist nochmal wichtig als juristisches Konstrukt. Das ist ein Haftgrund vorübergehend.
Genau.
Ja, das ist ja wichtig. Das ist nicht überall ein Haftgrund, ne?
Zum Beispiel in Unrechtsregime nicht.
Okay, in Deutschland ist das auch kein Haftgrund. In der Schweiz schon, ja.
Also das heißt, wenn ich drohe, nur noch in Deutschland.
Nein, es gibt dann andere Konstrukte, wie man das zum Beispiel als Straftatbestand oder als Haftgrund fassen könnte. Man kann ja argumentieren, dass in der Drohung geklärt werden muss, ob es um Wiederholungsgefahr geht, ob der Schaden, der durch die Drohung entsteht, so groß ist, dass man jemanden davor bewahren muss und deswegen die Rückfallgefahr beurteilen. Oder man kann andere Delikte daraus machen, wie zum Beispiel Gewalt und Drohung gegen Beamte oder Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Versteigungsbeamte oder so.
Nochmal zu eins. Meinst du zum Beispiel, wenn mich eine Drohung derartig traumatisiert, dass ich mich nicht mehr auf die Straße traue, meinem Beruf nicht nachgehen kann und dann zum Beispiel Schadensersatzzahlungen geleistet werden?
Das ist jetzt schon sehr deutlich konstruiert, aber es gibt natürlich Situationen, in der die Drohung Ausdruck einer echten Gefahr sein kann und dann muss der Jurist schauen, ob man intervenieren kann, auf welcher Rechtsgrundlage man intervenieren kann. Und dann kann eben sozusagen das noch nicht stattgefundene Ereignis Grundlage bilden für irgendwelche Maßnahmen, die jemanden hinter Gitter bringen. Das ist ja aber genau das, was immer wieder auch medial diskutiert wird. Muss denn erst was passieren, bis der Staat interveniert?
Und wir möchten jetzt ein bisschen beleuchten, welche Faktoren vielleicht bei einer Drohung mit angeschaut werden sollten, damit nicht erst etwas passieren muss.
Genau.
Und das Problem ist ja, dass Drohungen ein weites Feld sind. Das geht ja von mehrdeutigen, aggressiven Äußerungen bis hin zu ganz konkret skizzierten Gewalthandlungen, die umgesetzt werden können.
Und da hast du ja schon ein wesentliches Kriterium genannt, was uns später beschäftigen wird, anhand derer man erkennen kann, ob eine Drohung ernst gemeint ist und Gefahr beinhaltet und bedeutet oder nicht. Die konkrete Ausgestaltung der Drohung. Aber dazu später.
Dazu später vielleicht ein bisschen was zur Prävalenz.
Naja, Drohungen finden doch täglich wahrscheinlich zu Tausenden statt, oder?
Also ich halte das auch für ein probates Mittel der Kindererziehung. Da musst du aber nicht denken, dass es heute Abend noch Netflix gibt, wenn du dir jetzt nicht die Zähne putzt.
Das ist eine Drohung, ne?
Ja, und ich würde auch die Ausführungsgefahr für sehr hoch beurteilen. Und auch hier haben wir das Merkmal der Konkretheit.
Das stimmt.
Benannt. Genau. Aber wer sind denn die häufigsten Adressaten von Drohungen? Das, finde ich, kommt einem gar nicht immer unmittelbar in den Sinn. Aber das sind eigentlich Mitarbeiter von Behörden, Institutionen im weitesten Sinn. Also Polizisten, Pflege in der Psychiatrie, und Menschen, die sozusagen mit Menschen zu tun haben, die in außergewöhnlichen psychischen Zuständen sind, und der häusliche Bereich.
Du hast gerade Pflegende in der Psychiatrie gesagt. Ich glaube sogar, es geht gar nicht um Pflegende in der Psychiatrie. Ich glaube auch, so eine Fachkraft in einer Rettungsstelle, in einem Notfall eines großen Spitals, ist, glaube ich, auch, wissen wir heutzutage, extrem häufig Drohungen ausgesetzt.
Ganz genau. Und oft hängt es auch ein bisschen mit der Beseitetheit der bedrohten Person ab, wie ernst sie das nimmt und was für eine große Sache draus wird oder nicht.
Würdest du so weit gehen, dass in der Dynamik, wie eine Drohung entsteht, auch sozusagen die Ausstrahlung des Opfers von einer Drohung dazu beiträgt, dass die Drohung ausgesprochen wird? Also wenn ich schon ein Security-Mann bin, dann wird wahrscheinlich jemand, der ein bisschen schüchterner strukturiert ist, wahrscheinlich sich nicht trauen. Oder aber es wird in der Dynamik problematischer, weil vielleicht die Uniform überhaupt dazu beiträgt, dass die Drohung ausgesprochen wird.
Das ist auch eine sehr interessante Frage und das wären ja situative und personenbezogene Elemente der Drohung, die man untersuchen müsste. Und ich finde ein Beispiel sehr schön. Stellen wir uns vor, ich stehe vor einem Nachtclub, begehre Einlass, der Security-Mann verweigert den.
Dass du natürlich wieder fantasierst, dass du vor einem Nachtclub stehst, ist wieder wunderbar.
Ich versuche mir im Moment eine andere Situation vorzustellen, wo ich vor einem Beuniformten stehe. Gut, es kann auch ein Checkpoint in Syrien an der Autobahn sein. Da funktioniert das Bild vielleicht noch besser.
Nimm doch gar nicht so ein exotisches Ding. Nimm doch einfach die Security am Flughafen. Du fliegst irgendwie nach übers Wochenende irgendwo hin und willst da einchecken. Und es würde doch, da treten dir uniformierte Menschen entgegen.
Aber da finde ich, ist die ausschlaggebende Situation wieder anders konstelliert.
Weil okay.
Bei beidem möchte ich ja was.
Okay.
Aber im Ritual des Flughafen-Security-Managements ist mir ja vollkommen klar, dass auffälliges, penetrantes Verhalten überhaupt nicht zielführend wäre.
Und das ist vorm Club anders?
Ja, am Club vielleicht ein Verhaltensrepertoire gäbe, was so oder so ausfallen könnte.
Du könntest auch vorm Club in hysterisches Weinen ausbrechen, um den Druck zu erhöhen, doch reinzukommen.
Auch das. Aber sagen wir mal, ich könnte so auf so eine niedliche Art drohen, was wiederum vom Security-Mann vielleicht als charmant empfunden würde.
Oh, was denn? Gib mal ein Beispiel.
Das kann ich jetzt so nicht so unmittelbar.
Was?
Also ich könnte ja sowas sagen wie, oh, also vor ihrer Uniform habe ich ja richtig Angst.
Wo ist denn da eine Drohung drin?
Naja, gut, da ist keine Drohung. Also lass mich den Punkt einfach machen, den ich machen möchte. Ich möchte einfach sagen, dass ich dann vielleicht anders reagieren würde und eher versuchen würde, durch charmante Verhaltensstrategien, wie zum Beispiel, aber wenn ich nicht rein darf, dann muss ich ganz doll weinen, zu interagieren, als vielleicht der hinter mir stehende Bandenmitglieds Fitnessstudio-Typ, der sich durch die Männlichkeitsabgleichung, die da entsteht, viel eher schon unter Druck fühlt und dann sowas sagt wie, ich mach dich weg oder so.
Okay. Mhm.
Deswegen meine ich, man muss eben auch diese personenbezogenen Konstellationen beobachten. Und wenn ich dann sagen würde, ich mach dich auch weg, würde vielleicht auch von der Security das Gefährdungspotenzial der Drohung unterschiedlich gewichtet und deswegen auch unterschiedlich darauf reagiert.
Das Eskalationspotenzial ist geringer bei jemandem, der schon eher keine große Aggressivitätsfähigkeit ausstrahlt.
Eventuell könnte man so sagen.
Gut, okay.
Gut, prinzipiell machen wir es in der forensischen Untersuchung von Drohungen so, dass wir versuchen, das zu skalieren, wie wir viel skalieren, nämlich immer in niedriges, moderates und hohes Risiko.
Darf ich vorher noch mal einen kleinen Schlenker machen, bitte, um zu erklären? Also wir erleben ja gerade in den letzten Jahren, dass wir sehr viel häufiger Aufträge bekommen von dieser Art von, juristisch betrachtet, Bagatelldelinquenz. Ne? Drohung ist ja, wenn man sie gegen eine Privatperson ausspricht oder gar nichts Schlimmes. Das ist ein Antragsdelikt, ob es überhaupt verfolgt werden darf. Nur wenn du gegen Beamte drohst, ist es ein Offizialdelikt, dann muss verfolgt werden. Aber wir sehen eine Entwicklung hin, dass diese Dinge bedeutender werden, weil es gerade hier im Kanton Zürich eine Geschichte gegeben hat. Es hat vor einigen Jahren, Jahrzehnten, Vorfälle gegeben, in denen Droher tatsächlich in der kurzen Zeit danach spektakuläre, schlimme Delikte begangen haben. Einmal gab es jetzt in der Schweiz richtig einen Droher, der dann einen Massaker in einem Parlament, in einem kantonalen Parlament angerichtet hat. Aber für den Kanton Zürich war wichtig ein Vorfall vor einigen Jahren, in dem ein Droher später jemanden auf der Behörde getötet hat, weil es um Auseinandersetzung um Sozialhilfe, glaube ich, ging. Ne?
Genau, da war ja dann mehr die Frage, ob das die Zuspitzung einer querulatorischen Persönlichkeitsentwicklung war. Du hast recht, man ist sensibilisiert hier. Und um ein bisschen Statistik reinzubringen, man sagt, eine von drei Drohungen prädestiniert eine Gewalthandlung im darauffolgenden Jahr. Und Personen, die Todesdrohungen ausgestoßen haben, haben in den nächsten 12 Monaten auch meistens ein Gewaltdelikt begangen.
Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie das, was gedroht wurde, auch umsetzen, sondern tatsächlich überschreiten sie die Schwelle von der Drohung hin zur tätlichen, zum tatsächlichen Akt der Schädigung einer anderen Person. So muss man sich das vorstellen.
So muss man sich das vorstellen. Auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass man sagt, weder die Schlussfolgerung sei zulässig, dass Drohungen harmlos sind, noch darf allein aus dem Vorliegen einer Drohung auf eine folgende Gewalthandlung geschlossen werden.
Das ist die Schwierigkeit in der Kalkulation des in der Drohung möglicherweise liegenden Risikos.
Ich glaube, damit haben wir ja schon mal gut rausgearbeitet, dass es immer auch ein zeitliches Fenster gibt. Mhm. Also man könnte jetzt nie sagen, für die Unendlichkeit bis zum Tod sagen wir in Bezug auf die Person, wenn die droht, ist das nicht gefährlich oder ist das gefährlich? Mhm. Sondern wir können das eigentlich nur für relativ kurze Zeiträume vorhersagen oder für spezifische Situationskonstellationen. Gut. Und wir versuchen, diese Drohungen eben in verschiedene Risikokategorien einzuteilen. Wie nähert man sich dem jetzt?
Ja, erzähl mal.
Ja, also wir schauen uns eigentlich eben verschiedene Faktoren an und das sind einmal die Charakteristika der Drohung, die der Person, der Situation und des Verhaltens. 4 Ebenen, sage ich mal ganz didaktisch.
4 Ebenen, das klingt so, als würden die aufeinander gestapelt. Sind es nicht eher Bereiche, die miteinander verschränkt interagieren?
Eine Verschränkung verschiedener Aspekte. Gut, möchten wir erstmal vielleicht über Charakteristika der Person, des Drohenden.
Wer droht denn eigentlich?
Der Drohenden.
Männer drohen häufiger als Frauen.
Ja, Männer machen ja alle blöden Sachen.
Das stimmt gar nicht. Also strafrechtlich relevant. Ich glaube, dass Frauen auch häufig drohen, nur es wird strafrechtlich nicht relevant. Die sagen doch auch, also entschuldige mal, wenn Frauen streiten, dann sagen die doch häufig, eine Drohung wäre ja, dann verlasse ich dich. Oder das lasse ich mir nicht bieten.
Wo ist denn da die Drohung?
Ich verlasse dich?
Nein, das lasse ich mir nicht bieten.
Na, das ist eine Andeutung. Es könnte was.
Oh, ne? Und sonst passiert was. Dann gibt es eine Woche lang kein warmes Abendbrot. Genau.
Ja. Oder aber sie drohen, sich was anzutun.
Ja. Trotzdem müssen wir festhalten, dass strafrechtlich relevante Drohungen wieder von der Spezies begangen werden, die bei Delinquenz vorne mit dabei ist. Und das sind, um es ganz einfach zu sagen, Männer. Und es sind auch Männer. Und wir dürfen das Wort Männer hier auch benutzen.
Natürlich ist der Begriff Spezies in diesem Fall völlig falsch, weil es geht um die Spezies Mensch. Und die hat unterschiedliche Ausformen in Geschlechtlichkeit. Ich sage das mal ganz modern.
Gut, solange du nicht sagst, dass wir das Wort Mann vielleicht abschaffen sollten.
Gut.
Gut. Also, Charakteristika der Person, das ist ja eigentlich relativ klar, dass Menschen, die ohnehin dissoziale Verhaltensweisen aufweisen und eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur haben und sich in gesellschaftlichen Normen wenig verankert fühlen, eher dazu tendieren zu drohen und auch damit das Überschreiten, wie du es gerade schon gesagt hast, von sozialen Grenzen eher schneller passiert als bei Menschen, die keine dissoziale Prägung haben.
Drohen Jüngere häufiger als Ältere?
Das kann man statistisch fast nicht sagen, weil es gibt ja nochmal diesen Peak des alten, querulatorischen, einsamen Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat. Prinzipiell ist die große Gruppe junge Männer wieder wie bei allem, weil das ja auch mit gehäuften psychotropen Substanzkonsum einhergeht und so weiter. Aber es gibt eben dann auch nochmal diesen Late-Life-Peak, wenn so Entwicklungen stattgefunden haben, die auch so eine Persönlichkeitsrigidität beinhalten.
Okay.
Gut, dann haben wir natürlich auch klassisch in der forensischen Psychiatrie das wahnhafte Erleben. Ja, also dass vielleicht auch gedroht wird, weil eine subjektive Bedrohung vorher erlebt wurde.
Wobei auch bei Menschen, die paranoid psychotisch verändert sind zum Beispiel, auch situative Einflüsse immer bedeutsam sind, weil die bringen sich ja manchmal in Situationen, wo sie dann anecken, dann reagiert irgendjemand drauf und dann erleben sie vielleicht so ein in die Enge gedrängt werden und dann reagieren sie darauf mit Wehrhaftigkeit und die erste Form von Wehrhaftigkeit ist Drohung. So.
Genau, da wären wir aber schon wieder bei situativen.
Ah, ja, das stimmt, entschuldige. Ja.
Und das wahnhafte Erleben wäre ja eben der Person innewohnen.
Also wir haben jetzt Person, das Geschlecht, Alter eventuell und mit dem Peak hast du erwähnt, dann haben wir psychopathologische Auffälligkeiten der Person, nämlich dissoziale Verhaltensstile oder auch paranoider Denkstil und paranoide Persönlichkeitsstruktur oder paranoide psychotische Entwicklung.
Ganz genau. Und um dann noch einen psychiatrischen zu nennen, ist es der Konsum psychotroper Substanzen und da insbesondere natürlich Stimulantien.
Ja.
Weil die enthemmend wirken.
Dann würde auch der Alkohol als enthemmende Substanz auch dazu beitragen.
Unbedingt.
Genau. Ja.
Wie wir ihn ja in einer Folge zuvor auch eingeordnet haben bei den dämpfenden und stimulierenden psychotropen Substanzen. Suizidalität ist auch ein personenbezogener Risikofaktor für Drohungen. Das ist dieses alles oder nichts, nichts mehr zu verlieren haben. Zuspitzungen und diese Einengung auch, die damit einhergeht.
Okay.
Und schwierig ist ja zum Beispiel auch, wenn Personen, wie du sagst, mit etwas drohen, was sie dann auch aus Ehrgefühl nicht mehr aufhalten können. Ne? Nämlich die Schwester, die dann umgebracht werden soll, weil sie sich schamlos irgendwie verkuppelt hat oder dieses ich tue mir dann was an und dann muss man es auch tun. Wir haben aber noch ein paar andere Aspekte und das ist Waffenaffinität.
Früher ganz schwieriger Begriff, Waffenaffinität. Wir lassen ihn mal so stehen, weil ihn zu definieren gelingt fast gar nicht.
Gut, aber vielleicht könnte man trotzdem kurz festhalten, dass vielleicht du und ich jetzt weniger Lust haben, uns mit Waffen zu befassen und die auch zu führen, als ein durchschnittlicher US-Amerikaner.
Ist der US-Amerikaner per se waffenaffiner? Wir wollen das fast nicht aufmachen, dazu machen wir mal eine extra Folge
Waffenaffinität. Fantastisch. Gut. Dann haben wir ganz einfach zu messen den aktuellen oder früheren Einsatz von Waffen.
Ist korreliert mit Drohung, ja? Okay.
Und frühere Gewaltanwendung.
Ja. Wahrscheinlich als Ausdruck dissozialer Persönlichkeitsprägung.
Ganz genau.
Okay.
Und auch als Ausdruck davon, dass ja schon mal eine rote Linie überschritten ist.
Ja, genau. Dann wird es leichter.
Was uns jetzt zu dem Punkt führt, wir können dann die Ausführungsgefahr von Drohungen besser einschätzen, wenn wir viel Wissen haben.
So ist's.
Und hier bräuchten wir ja erstmal einen Strafregisterauszug im Grunde genommen, denn das ist ja nichts, was einem ein Gefährder besonders gerne selber erzählt. Und wir bräuchten auf jeden Fall eigentlich auch viele Informationen zur Psychopathologie. Gut, dann haben wir als nächstes die Ebene, den Aspekt, die Zwiebelschale, die Schublade, Verhalten.
Ja.
Da sind Wahnverhaltensweisen beschrieben worden von verschiedenen Autoren.
Haben wir ja eben schon erwähnt, dass auch das Paranoide als Persönlichkeitseigenschaft, das geht ja in so eine ähnliche Richtung. Wie meinst du jetzt, du näherst dich jetzt dem Phänomen von einer anderen Seite?
Genau.
Okay.
Und da ist gut, wenn man beobachten kann zum Beispiel, ob es eine hohe Beschäftigung mit den Drohungsinhalten gibt. Mhm. Wenn es viel Kommunikation darüber gibt, wenn Planungsverhaltensweisen stattfinden.
Redest du jetzt von den Warning Signs?
Warnverhalten? Warning Signs?
Ach, Warnverhalten. Ja. Ich habe Warnverhalten.
Nein.
W-A-H-N verstanden.
W-A-R.
Warnverhalten. Entschuldige. Ja, deswegen hatte ich gerade...
Hast du mich sofort verstanden?
Und ich hatte eben ein Aha-Erlebnis, nachdem du schon längst...
Das klingt ja wie Warning Signs.
Brauche manchmal so ein bisschen.
Ja, aber du kannst das immer so angloamerikanisch dann noch ausleuchten.
ja, weil du hier wieder mit einem deutschen Begriff hantierst, obwohl sich der Englische schon längst durchgesetzt hat.
Gut, dann, ich weiß auch nicht, was an Warning Signs jetzt so viel besser ist als Warnverhalten, aber dann werfe ich dir mal hin, Pathway Warning Behavior.
Mhm.
Ja, möchtest du das mal erklären?
Nein. Nein, das machst du, weil du hast nämlich schön die Literatur vor dir liegen. Los.
Das schneide ich raus.
Das musst du nicht rausschneiden. Das dürfen wir doch kommunizieren. Entschuldigung, wir sind doch immer vorbereitet, gut vorbereitet, stützen uns ab, damit wir auch wirklich verlässliche Informationen unseren Zuhörern zuteil werden.
Wir machen ja auch eine redaktionelle Arbeit. Siehste. Na gut. Also, dann erkläre ich jetzt, dass eben diese Mischung aus Planung, Vorbereitung und Umsetzung einer Gewalttat ist. In Filmen ist das ja immer so ganz schön, wenn dann die Ermittler in diese Räume kommen, die irgendwie in der hinteren Scheune hinterm Vorhang sind und dann hängen da diese Fotos alle und Stadtpläne und noch so leere Koffer von Waffen und dann kommt man da rein und denkt so, oh, oh, oh. Ne? Dann hat es auch
hätte man das Oma früher gewusst.
Ja. Genau. Ja. Aber trotzdem, übersetzt, könnte man zum Beispiel sagen, dass jemand, der in einer Wohneinrichtung auf einmal anfängt, sich anders zu verhalten und vielleicht auch anfängt, über andere Sachen immer wieder zu reden, da dürften dann auch die Alarmglocken angehen. Gut, dann haben wir zum Beispiel noch als Warnverhalten die Zunahme von vielleicht auch harmlosen Aktivitäten, die sich an dem potenziellen Opfer ausrichten.
Mhm.
Also eine Intensivierung von Briefe schreiben, SMS, WhatsApp, Social Media, Verfolgungen, Kontaktaufnahmen, Auftauchen am Arbeitsplatz.
Schlagwort Stalking-Verhalten.
Sehr schön. Ich wusste, you can say it better.
Du bist manchmal doch ein bisschen pickig. Was soll das jetzt? Ich glaube, dass unseren Zuhörern mit dem Begriff Stalking sehr schnell ein sehr komplexes Phänomen nahegebracht werden kann, worum es hier nämlich geht. Wir brechen es natürlich wieder runter in Einzelaspekte.
Aber trotzdem müssen wir jetzt dann einen Satz dazu sagen, sind Stalker gefährlich?
Darüber reden wir ja, weil Stalking manifestiert sich auch in Drohung und nicht jede Drohung ist gefährlich, aber manche Stalker drohen und können auch gefährlich werden.
Oha, man muss es also wieder im Einzelfall
anschauen. Siehste.
Als letzten Punkt haben wir dann noch das sogenannte Last Resort Warning
Behavior. Yes. Jemand, der sich in einer ausweglosen Lage wähnt ist jetzt ungeschickt ausgedrückt, sich sieht in einer ausweglosen Lage und die Schwelle überschritten ist im Sinne von, es gibt keine andere Lösung, ich habe keine anderen Handlungsalternativen mehr, ich muss es jetzt tun.
Exakt.
Ja.
Und deswegen ist, glaube ich, das Erste, was alle Polizisten lernen, Auswege aufzeigen.
Ob das so viele Polizisten lernen, weiß ich gar nicht. Das ist ein hoher Anspruch, aber ob das sozusagen immer präsent ist, wenn man gerade sozusagen abcheckt, was hier gerade los ist, ja.
Gut, das wären Charakteristika auf der Verhaltensebene. Jetzt können wir uns die Drohung an sich mal anschauen.
Was ist eigentlich gedroht worden? Wie ist es gesagt worden? Womit ging es einher?
Genau, und niedriges Risiko wäre, wenn die sehr vage, indirekt, inkonsistent, unplausibel und wenig detailliert
ist. Wobei das manchmal gar nicht so leicht ist zu sagen, ist das vage oder nicht.
Ich mach dich weg.
Ja, oder genau. Oder zum Beispiel, wenn ich hier rauskomme, bringe ich dich um. Das ist im Grunde zwar eine schlimme Ankündigung, aber sie ist im Grunde sehr unkonkret.
Oder ich möchte gerne meinen ehemaligen Arbeitgeber mit Säure verätzen, weil er mir den Lohn nicht ausgezahlt hat.
Das finde ich aber jetzt sehr konkret.
Das wäre viel konkreter.
Ach so, im Vergleich dazu. Genau. So ist es. Ja, genau.
Genau. Moderat wäre sowas in der Mitte und hohe Risiken würden bestehen, wenn die Drohung eben genau das Gegenteil ist, nämlich konkret, plausibel, detailliert, Hinweise auf Vorbereitungshandlungen enthält.
Und wenn du am Abend das Haus verlässt, stehe ich davor, ich habe mir schon eine Waffe besorgt und ich knalle dir in den Hinterkopf.
Und auch ich weiß, wo du wohnst.
Genau.
Und es dann auch benannt werden kann.
Ich sage mal so, wenn ich ankündige, ich stehe vor deiner Haustür, weiß ich eigentlich häufig, wo der andere wohnt.
Punkt geht an dich. Und das heißt aber auch, dass wenn man eine Drohung zur Anzeige bringen will, es wichtig wäre, dass man die Konkretheit gut belegen kann und auch vielleicht diese Warning Behaviors nachweisen kann. Gut, Als letztes haben wir dann noch die situativen Belastungsfaktoren. Und da haben wir jetzt ja auch schon was angedeutet, dass das ganz viel auch mit dem Gegenüber zu tun hat. Mhm. Vielleicht mit am Ende Fluchtmöglichkeiten aus dieser Einengung und Zuspitzung. Die Möglichkeit, aus so einer zugespitzten, konditionalen Situation heraus doch noch einen anderen Ausweg zu finden, der auch gesichtswahrend sein kann.
Genau. Ich möchte nochmal auf einen anderen Aspekt hinweisen. Es geht um die emotionale Verfassung des die Drohung Aussprechenden. Gefährlich sind immer Wut- und Ärgeraffekte, die so Ängstlichkeit, Verzweiflung auch, aber nicht so bedeutsam wie, wenn sozusagen Wut und Ärger bahnt, dass Menschen in die Wehrhaftigkeit geraten oder in die Ausweglosigkeit. Das ist sozusagen dann die Dynamik, die so sich zuspitzt und dann die Gefährlichkeit mitbedingt.
Ganz genau. Und wenn das dann auch noch in einer Zuspitzung der sozialen Situation zustande kommt, sei es in Sorgerechtsstreitigkeiten, sei es bei auseinanderbrechenden Beziehungen, bei finanziellen Sorgen, bei Ausschaffungssituationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Drohung in eine Gewalthandlung führt. Ja.
Ich glaube, es geht um eine Situation, in der subjektiv tatsächlich Verlusterlebnisse dramatischer Art passieren. Verlust des Aufenthaltes, Verlust der geliebten Person, Verlust des geliebten Kindes und so weiter. Weil der Verlust sozusagen so beherrschend wird im innerpsychischen Erleben der Person, dass es quasi keine Rolle mehr spielt, weil alles andere ist viel weniger schlimm, als den Verlust zu erleben. Und dann kann ich auch sozusagen die vermeintlich das Problem verursachende Partnerin auch um die Ecke bringen. So.
Ja, wenn die mich verlässt, dann ist sie so oder so weg.
Und da haben wir auch die Verbindung zu den sogenannten erweiterten Suiziden, dass nämlich auch die Opfer möglicherweise, obwohl sie nicht als Verursacher wahrgenommen werden, sondern sie werden mitgerissen, weil die sollen sozusagen in einem narzisstischen Akt nicht zurückbleiben. Ich möchte, wenn ich denn schon sozusagen fanalistisch hier irgendwie ein Desaster anrichte, dann soll Tabula Rasa sein und dann nehme ich alles mit, was mir auch lieb und teuer ist.
Ja, jetzt hast du nochmal so einen richtigen Höhepunkt hier gezeichnet. Am Ende, jetzt möchte ich noch zuletzt mit dir kontrovers diskutieren.
Oh, kontrovers ist immer gut.
Schön. Die Autorinnen legen hier so ein bisschen nahe, Drohungen sollten immer und in jedem Kontext zur Anzeige und ins Hellfeld gebracht werden. Mhm. Siehst du das prinzipiell genauso oder würdest du das so ein bisschen differenzieren?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich finde zum Beispiel, dass ich merke, dass gerade in dem Fall wieder so deutlich ist, im Prinzip ja, aber es gibt auch Ausnahmen. Ich sehe zum Beispiel, ich beschäftige mich viel mit Menschen, die psychotisch erkrankt sind. Und da ist, finde ich, so unnütz, wenn jede Beleidigung gegen den Polizeibeamten, der wieder das Hausverbot durchsetzt auf dem Hauptbahnhof, wenn der als Bullenschwein tituliert wird, dass der gleich eine Anzeige macht. Du wirst wahrscheinlich mit deiner Beschäftigung mit Menschen, die psychotrope Substanzen über was zu sehen, auch denken, mein Gott, und das ist ja auch so. Es gibt da auch solche und solche von Drohungen Betroffenen. Bei manchen ist es so, die sehen, dass der es ausspricht, irgendwie in einer anderen Verfassung ist. Entweder ist er betrunken oder irgendwie bekifft oder man sieht, der ist irgendwie nicht bei sich, verrückt, so in dem Sinne. Und das dann so zu verfolgen, muss man sich, finde ich, überlegen, weil vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, gibt es ja andere Interventionsmöglichkeiten, ohne die Anzeige. Aber das ist natürlich für die Betroffenen manchmal schwierig. Mhm. Du kannst ja nicht von jedem Polizisten, der am Hauptbahnhof Streife läuft, verlangen, dass der das weiß, was wir hier sozusagen differenziert betrachten. Also würde man sich schon wünschen. Aber wie soll der damit umgehen? Weil wir sagen ja, es ist auch sehr schwierig, man muss sich den individuellen Fall anschauen. Was sollen die denn am Freitagabend um 23.30 Uhr am Hauptbahnhof machen? Die müssen da irgendwie durchsetzen, dass die Sache nicht weiter eskaliert, müssen auch den Anspruch des Hauses durchsetzen. Insofern gibt's, glaube ich, keine pauschale Antwort. Ich kann gut nachvollziehen, dass zur besseren und zum Sicherheitsgefühl zum Beispiel Vorgesetzte oder so ein Konzept vorlegen, wir bringen jede Drohung zur Anzeige. Und dann sagt man, dann sollen andere Institutionen entscheiden, ob es verfolgungswert ist oder nicht. Es gibt, denke ich, auch Firmen, die sagen, oder Behörden, auch da machen wir das so, damit es nicht vergessen geht, dass das mal passiert ist. Das kann ja auch eine wichtige Information für uns sein.
Also ich glaube auch gerade, wenn man begutachtet, dann ist es sehr hilfreich oft, wenn man auf solche zur Anzeige gebrachten Drohungen auch zurückgreifen kann und die nicht nur Hörensagen sind. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch das, was du sagst, sehr gewichten. Hat man nicht selber auch ein Gefühl dafür, ob die Ausführungsgefahr jetzt eigentlich nicht gegeben ist, ja, und macht aus einer Mücke einen Elefanten, ja, einfach, weil man es kann.
Ja.
Und dafür vor möchte ich auch so ein bisschen warnen, denn man beschäftigt natürlich extrem viele Menschen damit. Es müssen Einvernahmen stattfinden von verschiedenen Personen. Es muss am Ende eine forensische Einschätzung eigentlich erfolgen. Und wenn man das wie so als Reaktanzverhalten gemacht hat, also wenn du mich bedrohst, dann kriegst du jetzt aber erstmal eine Anzeige. Und da auch schon sowas rachemäßig Bestrafendes drinsteckt, was eben nicht aus einer realen Angst der Bedrohungswirkung resultiert, sondern aus so einem wie du mir, so ich dir, dann finde ich es ein bisschen problematisch.
Wie findest du denn die Einrichtung von Gewaltschutzstellen?
Da teaserst du mich jetzt in Hinblick auf eine Zukunftsvorhersage.
Ach so.
Denn wir wollen ja gerne mal mit der Fachstelle Forensic Assessment sprechen.
Ich wollte jetzt in dem Zusammenhang so deine Haltung hören. Ich finde ja die Gewaltschutzeinrichtung auch so eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite finde ich sie gut, weil sie eben noch nicht so weit sind, dass schon Verfahren initiiert werden, Ermittlungsverfahren, sondern erstmal abklären, gibt es vielleicht oder wie kann man das Problem oder die Kuh vom Eis kriegen, ohne jetzt mit großer Dramatik oder auch Sicherheit zu verbreiten im Sinne von, kennt man, ist verbunden damit, kann man so und so lösen, ohne dass dann gleich das scharfe Schwert von Ermittlung, Inhaftierung, Urteil, Strafe und Maßnahme erfolgt. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es diese Stelle gibt, nimmt man sie natürlich auch in Anspruch und unterbreitet denen Fälle, die vielleicht unter Kenntnis der Vorgeschichte vielleicht gar nicht so dramatisch sind. Ist ja überall so. Wenn man ein Angebot schafft, wird es auch in Anspruch genommen. Aber ja.
Also prinzipiell finde ich den Präventionsgedanken immer besser als den Nachsorgegedanken. Auf der anderen Seite muss man aber trotzdem auch sagen, dass Präventivstrafrecht sehr viele Aspekte hat, die wir hier auch, denke ich mal, in einer Folge besprechen sollten, die so vorauseilende Einschnitte auch in die persönlichen Rechte einer Person.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das wird ja in der Schweiz gerade sehr diskutiert. Gerade dieser Präventionsansatz ermöglicht ja auch auf anderer Rechtsgrundlage, zum Beispiel bei diesen Terrorismusparagraphen und so weiter, langfristige Inhaftierung, obwohl noch gar nichts passiert ist. Das fordert den Rechtsstaat echt heraus, das muss man schon sagen.
Ja, ein schöner Artikel dazu ist von der Republik mal erschienen, der Superschläfer, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, wie viel Prävention darf sein. Ja. Darauf verweisen wir und nun verweisen wir außerdem auf deinen Buchtipp.
Mein Buchtipp?
Ja.
Ich habe was mitgebracht, ein Buch, was vor kurzem erschienen ist, das heißt Hund, Wolf, Schakal.
Das ist ja auch so eine Eskalationstitulierung, Steffen, als hättest du es geahnt.
Von Behzad Karim Khani. Wo, denkst du, spielt das Buch?
Im Libanon.
Eben nicht. Es spielt in Berlin-Neukölln.
Das wäre mein dritter Tipp gewesen.
Und es ist gerade hochgelobt worden, weil es tatsächlich in einer sehr speziellen Mischung von fast humoristisch ist falsch, ironisch, fast ein bisschen zynisch die Geschichte eines in einem Problembezirk einer Großstadt aufwachsenden Mannes beschreibt, wie der so, was wir auch schon mal in anderen Folgen so gesagt haben, wie die so aufwachsen mit so mehr oder weniger alltäglichen Traumatisierungen und Problemen, der Konfrontation mit störenden Einflüssen auf die Entwicklung, aber dann sozusagen seinen Weg macht hin in die Identifikation mit einer Subgruppe, die auch kriminell wird. Das ist aber kein Kriminalroman, sondern ist eher ein Entwicklungsroman. Und in dieser Beschreibung und dem Stil, wie der Behzad Karim Khani das beschreibt, das fand ich schon sehr, das hat mich sehr gefesselt, als ich das gelesen habe, weil das doch eine sehr spezielle Innensicht einer Bevölkerungsgruppe ist, von der wir häufig nicht so viel Subjektives erfahren. Und das würde ich deswegen jedem forensisch Interessierten ans Herz legen.
Darf ich dir sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, worum dieses Buch jetzt genau geht?
Tatsächlich nicht.
Nein.
Es geht um die Entwicklung. Es ist ein junger Mann, der in problematischen Verhältnissen aufwächst. Und es wird sein Leben beschrieben, wie er sich zum jugendlichen, jungen Erwachsenen hin entwickelt. Und es ist eine tolle Beschreibung von Berlin jetzt. Es ist aber auch eine Beschreibung eines Milieus, mit dem wir uns beschäftigen, ohne wahrscheinlich da drin mal gesteckt zu haben. Und hier kriegst du ein bisschen Einblick von dem Milieu, wie die so leben.
Also nicht Wilhelm Meisters Lehrjahre, sondern Kreuz Kölns.
Ja, und ich möchte dich jetzt nicht hier. Vielleicht auch sowas wie ein moderner Berlin-Alexanderplatz-Roman?
Den Film weiß ich gar nicht, ob wir den ja hier empfohlen haben.
Ach, die Neuverfilmung von vor 2 Jahren.
In der Tat.
Ja.
An den musste ich auch gerade denken. Ich freue mich, dass wir immer so nah in unseren Assoziationen sind. Und ja, du, leihst du mir den mal?
Sehr gern. Hund, Wolf, Schakal von Rezat Karimkhani.